Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinyl Talks. Wir sind wieder im Überwegs und wir haben wieder alles vorbereitet, um über Think, Learn und Innovate zu sprechen. Und heute ist ein Mann bei uns, der hat im LinkedIn-Profil stehen, dass er Digital Leader ist, Transformer, dass er Keynote-Speaker ist, Company-Hacker und er ist auch CDO der Deutschen Messe AG. Herzlich willkommen, Michael Moller.
Vielen Dank für die Einladung.
Michael, ich freue mich, dass du da bist. Und wenn man in den Vinyl-Talk kommt, dann kommt man ja meistens nicht alleine, sondern man muss das mitbringen. Und du hast uns auch Schallplatten mitgebracht. Mhm. Und du hast mir verraten, du musstest extra in den Keller gehen.
Genau, ich war in meinem Keller gestern in einer Kiste, seit 20 Jahren oder länger nicht mehr geöffnet. War selber überrascht, ehrlich gesagt.
Ein Schatzkästchen.
Ja, sehr verstaubt, aber vor Staub geschützt. Ja. Und ich habe als erste Platte mitgebracht Prince, weil das sozusagen einen Großteil meiner Jugend ausgemacht hat.
Absoluter Superstar. Wo hast du Prince kennengelernt? War das Disco-Zeit? Oder?
Vorher schon. Eigentlich so vom Hören fand den super, sogar so gut, dass ich mit Bootlegs irgendwann gehandelt habe.
Muss man wissen, das waren geheime Aufnahmen, die man gemacht hat von Live-Konzerten.
Konzertmitschnitte, was damals, ich habe die nicht gemacht, ich habe damit nur gehandelt, weil ich Zugang dazu hatte. War damals bei vielen Konzerten.
Du hast Prince live gesehen?
Ja, in Paris. Ich war sogar, hatte sogar das Großvergnügen, im Backstage-Bereich zu sein, habe sogar den Soundcheck gehört, den wenige hören durften. Wow. Von daher war das recht bewegt und coole Musik, höre ich heute nicht mehr so viel, aber immer wieder gerne.
Gutes Stichwort, du arbeitest auch viel hinter den Kulissen oder andersrum gesagt, du bist Transformationsmensch, du lebst Transformation. Du hast viele Stufen hinter dir, du warst bei Microsoft, du warst bei der Deutschen Telekom, du hast bei Sony gearbeitet, du bist jetzt bei der Deutschen Messe AG und es kommt immer wieder das Wort Change, es kommt immer wieder das Wort Transformation. Jetzt ist das ja so ein bisschen so ein Buzzword, was überall immer auftaucht. Gib uns mal ein Gefühl, wie definierst du eigentlich Transformation? Was ist eigentlich für dich Transformation?
Ja, super Frage. Am Ende geht es, glaube ich, erstmal darum zu sagen, okay, was passiert denn gerade um uns herum? Ja, und was ist meine Antwort oder die Antwort als Unternehmen auf diese Veränderung? Mhm. Und Transformation heißt für mich nicht so nach dem Motto, ich habe gestern was Gutes gelernt, Elektrifizierung. Ja? Also ich mache alles wie bisher, mache es halt nur noch irgendwie mit Internet. Sondern am Ende geht es ja darum, okay, wie schaffe ich es, meine Unternehmung so aufzustellen, um Antworten auf Probleme von heute zu finden? Konkret heißt das für mich am Beispiel Methodiken. Ne? Also agil ist auch ein Buzzword, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wenn ich Produkte plane, Projekte plane, dass ich eben in kurzen Iterationen versuche, mich zu verbessern. Und wie kann ich einer Organisation das beibringen? Ja, es fängt im ganz, 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 ganz Kleinen an bis hin ins sehr Große.
Organisation ist ja auch sehr vielfältig. Also es gibt ja sogar einen transformationellen Führungsstil. Also man hat eine Führung, man hat eine Mannschaft, man hat sozusagen auch eine gewisse Kultur. Was braucht man denn alles, um so eine Rezeptur für Transformation zusammenzustellen?
Also ich glaube, es ist hochgradig individuell. Man sucht ja immer, ich würde mir das auch wünschen, sozusagen das Standardrezept, was muss ich tun, so kochbuchartig. Und das, glaube ich, funktioniert nicht. Eine Organisation ist individuell, die besteht nämlich aus Menschen. Und die Menschen sind unterschiedlich. Es gibt eine Kultur in einem Unternehmen. Und von daher muss man genau schauen, was ist da eigentlich in dem Unternehmen vorhanden. Ich glaube, der größte Faktor in diesem Transformationsthema ist eigentlich das Thema Angst und oder Mut, ja, was ja sich gegenseitig bedingt. Und am Ende braucht es jemanden, der mutig genug ist, vorzugehen, den Leuten vielleicht die Angst zu nehmen, indem man etwas ausprobiert und sagt, okay, da passiert ja einfach gar nichts. Das, glaube ich, ist der Hauptfaktor in diesem Thema. Also Technologie, was ja immer gerne genommen wird, als ist es Technologie, würde ich sagen, Technologie ist nicht wichtig. Technologie ist Commodity, die ist da, die muss man einsetzen. Ja, die muss man auch bedienen. Und bei Bedienen fängt es spätestens an, wiederum mit dem Thema Angst, mit dem Thema Mut. Wie schaffe ich das?
Du warst ja in vielen Unternehmen, hast also oftmals so diesen Neueinstieg, diese Diagnose machen können. Kommst du rein, sondierst erstmal. Was sind denn so die Fähigkeiten, die man so entwickeln muss? Wie diagnostiziert man denn? Sind die hier alle ängstlich? Haben die hier alle Mut? Ist das eigentlich ein CEO, der Gas gibt? Irgendwie, was sind so deine Antennen, um so zu spüren, welche Ausgangssituation man hat?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin relativ gut trainiert in Häkchen, in solchen Situationen. Deswegen behaupte ich, habe ich erstmal keine Angst. Am Ende bedarf es erstmal einfach sehr, sehr viel Kommunikation. Reden, 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 reden. Dann ist sicherlich eine große Portion Empathie notwendig, weil am Ende in Erstgesprächen, wenn man sich nicht kennt, erfährt man ja auch nicht das, was hinter den Kulissen ist, ne? Sondern man erfährt erstmal die vordergründige Geschichte und jeder erzählt eher sehr blumig, wie alles so ist. Das heißt, es geht darum, Vertrauen zu erzeugen, gut zuzuhören, also nicht von sich selber zu reden, sondern eher zuzuhören und zu verstehen und aus dem, was man verstanden hat, wiederum neue Fragen zu formulieren. Mhm. Und eben möglichst empathisch viele Signale wahrzunehmen, die gar nicht im Gespräch sind, sondern was man auch so beobachten kann.
Du nennst das ja auch Company Hacking. Mhm. Also wie macht man das? Also einen Code knacken, das versteht man irgendwie so. Wo ist denn dieser Knackpunkt, wo so eine Organisation, wo so eine Unternehmung tatsächlich dann anfängt, so geknackt zu werden, im Sinne von, jetzt geht's irgendwie in eine andere Richtung. Wie spürt man das?
Ja, das auch am Ende, wenn man das System theoretisch betrachtet, große Systeme neigen ja dazu, sich immer wieder zu stabilisieren. Ne? Also sozusagen sind sehr, sehr stabil in sich. Und um eine Veränderung in einem System herbeizuführen, glaube ich, ist es notwendig, sozusagen punktuelle Interventionen zu setzen. Also so ein System ja in Unruhe zu versetzen. Natürlich nicht so stark, dass es zusammenbricht, aber dass es so eine große Unruhe ist, dass ein Momentum entsteht, in dem wiederum man einen kleinen Schritt geht. Kann man ein einfaches Beispiel nehmen. Wir haben bei der Messe jetzt ganz aktuell, um ein aktuelles Beispiel vielleicht sogar zu nehmen, haben wir eine Idee gehabt und gesagt, okay, wir haben hier eine sehr große Sitzkultur, weil das Unternehmen sehr, sehr tradiert ist, eine lange Historie hat, sehr erfolgreich. Man aber sehr formalisiert unterwegs. Und wir haben gesagt, okay, lass uns doch eine Initiative starten, gerne per Du. Und wir haben sozusagen, jeder, der Lust hatte, wir haben Aufkleber gemacht, konnte sich einen Aufkleber ans Notebook oder irgendwo hinkleben. Und es ist gelungen, über diese Intervention dafür zu sorgen, dass auf einmal wirklich die Dudes-Quote, wenn man das so nennen will, sehr technokratisch, aber sehr stark gestiegen ist. Mhm. Und das sorgt wiederum für andere Beziehungen, andere Verbindungen unter den Menschen. Man vernetzt sich vielleicht intensiver, als das sonst der Fall ist. Und solche kleinen Punkte sind wichtig zu setzen.
Und da kommt so eine Strategie von dir, du bringst Methoden mit, du hast ein Toolset sicherlich entwickelt im Laufe der Zeit. Bist du auch immer Vorbild? Also musst du immer sozusagen, egal wo du agierst, mit dem Du oder mit der Methode, immer ein Vorbild sein für die anderen? Gucken die anderen auch zu dir? Wie macht das der Michael? Dann mache ich das jetzt auch so?
Also ich glaube, dass das sozusagen das Thema Vorbild an sich total wichtig ist, ja, weil es ist natürlich viel einfacher ist zu sehen, da macht jemand etwas und zu beobachten, oh, passiert da was, ist das gefährlich, kann ich das dann auch tun, wenn ich sehe, dass es vielleicht eben nicht gefährlich ist. Ja. Also ich versuche ein Vorbild zu sein, das gelingt mir manchmal, das gelingt mir aber manchmal auch nicht. Ja. Ich glaube, dass das im Kern wichtig ist, ja, dass idealerweise ist ja sozusagen der Unternehmenslenker ein Vorbild. Das sehe ich auch als ein Teil meiner Rolle, dafür zu sorgen oder sozusagen zu helfen, wie kann man denn Vorbild zu sein oder eben zu sensibilisieren, zu sagen, an der Stelle, da bist du gerade kein Vorbild.
Jetzt ist der Mensch ja ein Herdentier. Das heißt also, man kriegt die Herde sozusagen, den Schwarm so in die andere Richtung. Jetzt gibt es aber bestimmt immer manche, die auch ein bisschen eine andere Richtung haben oder notfalls sogar genau die gegenteilige Richtung. Auf welche Widerstände triffst du da? Was sind so die typischen Themen, wo du sagst, das kommt definitiv, da können wir uns schon drauf vorbereiten. Mhm. Also Stichwort die Menschen, die diese Transformation, diesen Change eigentlich entweder nicht wollen oder so viel Angst haben, dass sie selber da nicht mitkommen etc. Mhm. Auf was stößt du da eigentlich immer?
Also vielleicht vorweggeschickt, ich bin ja ein großer Menschenfreund. Also ich glaube erstmal sehr, sehr stark daran, dass in jedem etwas steckt, das zu schaffen. So, natürlich gibt es Reaktanzen, gibt auch starke Reaktanzen, die aus meiner Sicht hauptsächlich erstmal aus Angst und Unsicherheit resultieren. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die grundsätzlich irgendwie missgünstig böse sind, also die morgens aufstehen und sagen, ich überlege mir heute was, um dem mal richtig einen reinzugeben oder so. Und dieser Gedanke, dem versuche ich zu folgen und erstmal immer auch zu verstehen, wenn es solche Reaktionen gibt, was ganz typisch ist. Ein erster Reflex ist häufig, was soll denn das? Das hat doch bisher auch gut geklappt. Bis hin, das ist doch, was soll denn dieses esoterische Zeug oder so? Ja, also im Sinne von, die Menschen haben ja sehr häufig gar keine Referenzerfahrung mit etwas. Also egal, ob es eine neue Methodik ist, ein bestimmtes Tool oder was auch immer, ist erstmal, das bringt ja nichts. Es läuft doch auch so. Mhm. Das passiert sehr häufig. Und da gilt es zu sagen, da die Angst zu nehmen und zu sagen, komm, kleine Schritte, lass uns das ausprobieren und dann schauen wir mal, was passiert.
Wo glaubst du denn, ist diese Transformationsidee oder das Potenzial, das auch erfolgreich umzusetzen, am höchsten bei Unternehmen, denen es gut geht, die sich das leisten können, die Spielräume und vielleicht auch das Spielgeld haben, ganz grob gesagt? Oder ist es schwieriger bei Unternehmen, die schon in der Krise sind, wo das Geschäftsmodell schwierig wird irgendwie so? Was meinst du, was ist so die Vorprogrammierung, wo läuft es gut oder wo läuft es nicht? Oder ist es vielleicht egal?
Ja, also es gibt zwei Argumente und von daher glaube ich, dass es wahrscheinlich dann egal ist. Wenn es gut läuft, hat man typischerweise das Budget dafür, auch Dinge auszuprobieren. Das kann aber auch heißen, dass die Leute sagen, ich muss mich hier gar nicht bewegen, weil es läuft doch gut. Und wenn es schlecht läuft, habe ich zwar Handlungsdruck, aber vielleicht eben kaum Risikobereitschaft, Budget, Angst. Also von daher gibt es diesen Idealzustand nicht, sondern der ist von so vielen Faktoren abhängig, dass sozusagen ist, der Job ist, von jemandem diesen Zustand zu erzeugen. Ne? Es gibt ja Englisch immer Sense of Urgency. Also wenn man in der Krise ist, ist die Notwendigkeit da. Dann passieren typischerweise Dinge. Aber wenn es daran geht, sozusagen wirklich neue Sachen auszuprobieren, neue Methodiken, ist es auch kein Garant dafür, dass das klappt.
Ist eine Variante für dich spannender als die andere oder ist es eigentlich egal?
Naja, also spannender ist natürlich, wenn es
sonst... herausfordernd.
Ja, der herausfordernde ist eher...
Die Challenge irgendwie so.
Ja, ich glaube, die Challenge ist, wenn es gut läuft. Das ist sicherlich die größere Challenge. Am Ende maßgeblich hängt es immer davon ab, von dem Leader, also von dem Unternehmenslenker, ist der oder diejenige, hat er das verstanden, ist er bereit, Dinge auszuprobieren.
Weil er der Promoter ist.
Du brauchst ihn. Ja, im Herdentrieb auch, ne? Also sozusagen, ich glaube sehr fest daran, es wird immer scheitern, wenn der das vorleben sollte.
Das oberste Vorbild.
Sozusagen. Genau, und das nicht tut oder sozusagen durch Körpersprache oder Verbalisierung dagegen redet, dann ist es egal, wie der Zustand ist, dann wird es nicht funktionieren.
Okay, spannend. Transformation, mal so, um in das Thema reinzukommen. Jetzt wollen wir mal deine nächste Platte sehen.
Genau, meine nächste Platte, 9,90 DM, ja, sehr schön.
Ja, Hammer.
Ja, aus Beverly Hills Cup, genau.
Ja, bekannt aus einer berühmten Fernsehserie.
Genau, Harald Faltermeier.
Ja, Harald Faltermeier.
Axel F.,
Miami Vice.
Genau, Miami Vice. Damals viel Miami Vice geguckt, aus heutiger Sicht unfassbar hässliche Mode.
Ja, ne? Ja. Wen fandest du immer besser, Tubbs, oder?
Ja, ich hatte einen, mein damals bester Freund war natürlich so ein super Sonny Crockett-Fan und ach, der so, lief ja, auch so rum und hat auch so eine Frisur und deswegen hatte ich eigentlich gar keine Option, irgendwas anderes.
Ja, dann musste man das dann so.
Die Platte haben wir rauf und runter und rauf und runter vorwärts und zurück gehört oder das Lied.
Was hat dich da dran so geflasht? Der Sound?
Also ja, cooler Sound. Ja. Und wir hatten irgendwie so eine große Lautsprecher mit viel Bass und so weiter. Und ich höre es ja heute immer noch gerne. Das ist einer der wenigen Songs, wo man sagt, wow, der ist fast zeitlos. Von daher...
War ja auch so digital eigentlich auch schon.
Ja, ist lustig. Ne? So und ist natürlich ein Deutscher, der in den USA lebt, Musik produziert. Ja, ich glaube, der hat sogar, weiß ich, einen Grammy und einen Oscar dafür gewonnen, weiß ich nicht mehr genau.
Ja.
Von daher, tolles Lied und tolle Geschichte dahinter. Ne? Und cooler Film. Ich fand den Film und natürlich auch super.
Jetzt bist du ja CDO. Ich will noch mal so ein bisschen in die Deutsche Messe AG, Standort Hannover. Toller Arbeitgeber, 72 Jahre bald langsam am Start. Das heißt also, wirklich verdient mit allem, was man haben kann. Größte Messegelände der Welt. Wie geht das denn da, Transformation zu machen? Das Produkt Messe lebt ja dann doch in einer gewissen Analogie. Im Sinne von, wir gehen da alle hin und wir treffen uns da, schütteln uns die Hände. Wo fängt man an, um digitale Transformationen so eines Produktes zu machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sage immer, es gibt drei Elemente, die am Ende wichtig sind. Es ist einmal das Geschäftsmodell, es ist das Kundenerlebnis und es ist die Organisation. Und ich glaube, die Organisation ist die Basis für alles andere. Das heißt sozusagen, als erstes gilt es, die Organisation zu verändern. Da geht es um, wie arbeitet man zusammen, wie sind die Prozesse, welche Tools verwendet man und so weiter, um die anderen Themen zu machen. Für uns natürlich auch eine Fragestellung, ist so ein Geschäftsmodell von Messen eigentlich tragfähig oder wie tragfähig ist das eigentlich? Wie groß ist das Kundenerlebnis? Und zum Beispiel Kundenerlebnis ist etwas, das war früher, kann sich jeder vielleicht erinnern, der auch ein bisschen älter ist, früher war sozusagen, hatte man eher negative Kundenerlebnisse. Ja, wenn man bei einem großen deutschen Telefonanbieter angerufen hat im Kundensupport, war das jetzt nicht immer das beste Erlebnis. Mhm. Wenn man da heute anruft, merkt
könnte
man...
Könnte länger dauern manchmal, ne?
Könnte länger dauern, dass da was passiert ist. Und ähnlich ist, das gilt für jedes Unternehmen, für unseres auch. Das war früher nicht so wichtig. Das hat funktioniert. Und heute haben die Kunden, wir beide auch, einen erhöhten Anspruch, den wir privat erfahren. Ne? Wir bestellen bei Amazon und wissen, in einem Tag ist Paket da. Früher hat mich das gar nicht, da konnte man nach 5 Tagen liefern, war nicht so schlimm.
Ja.
Und das, was die Menschen im Privaten erleben, sorgt, glaube ich, auch dafür, dass sozusagen die Erwartungshaltung im Business-Kontext höher wird. Und dem müssen Unternehmen gerecht werden und wir eben auch.
Und das ist alles nur aufwärtskompatibel. Ne? Also wenn das du einmal einen neuen Standard gesetzt hast, also früher haben wir 5 Tage aufs Paket gewartet, dann haben wir irgendwann 2 Tage aufs Paket gewartet. wenn das der Paket nach dem ersten Tag dann kommt, dann müssen eigentlich alle Pakete nach dem ersten Tag. Das heißt also, der Druck und die Geschwindigkeit, um dieses Kundenerlebnis zu skalieren, um immer so auf diesem Level zu bleiben, wird immer schwieriger. Aber wie macht man das mit einem Produktmesse? Also wie macht man das mit der Idee, einen Ort, einen Marktplatz anzubieten, der temporär für weltweite Anziehungskraft sorgt? Mhm. Also Stichwort das Kundenerlebnis. Wie denkt ihr dann neu? Was ist so eure neue Strategie? Ist es mehr Service in der Vorbereitung für die Aussteller? Man muss ja immer wissen, es sind ja doch unterschiedliche Zielgruppen. Mhm. Besucher und Aussteller, das ist ja das Match, was eigentlich zur erfolgreichen Show wird.
Ganz klar. Also es gibt sicherlich einmal das Thema, wie kann man digitale Kanäle heute nutzen, um eben unsere Produkte, unsere Brands in die Welt zu transportieren. Da haben wir auch noch Potenzial, noch viel mehr zu tun, auch besser zu werden. Das war früher gar nicht notwendig. Da haben die Marken von selber gelebt und so weiter. Das heißt, an der Stelle gibt es einen starken Fokus, den wir setzen. Dann gibt es während der Messe selber natürlich auch die Fragestellung, was können wir eigentlich tun? Was gibt es für digitale Services, um beiden Gruppen, Ausstellern und Besuchern sozusagen das Leben deutlich leichter zu machen. Ein konkretes Beispiel, wir haben ein digitales Produkt. Wir können dem Aussteller punktgenau sagen, an deinem Stand haben sich so viele Menschen an dieser Stelle aufgehalten. Profilen. Wir können jetzt nicht sagen, das war der Uwe Berger, aber wir können sagen, das war ein Top-Entscheider aus der Marketingwelt und können sagen, der hat sich an deinem Stand dafür interessiert, aber dafür nicht. Mhm. Das hilft dem Aussteller wiederum, eine höhere Transparenz zu kriegen. Wie viele Leute waren da? Aus, sozusagen waren das Entscheider? Aus welcher Branche waren die und so weiter?
Also es geht auch um Daten am Ende.
Es geht absolut um Daten. Daten sind sehr wichtig. Da haben wir auch sehr, sehr früh gute Entscheidungen getroffen. Das heißt, wir haben heute einen relativ großen Datenbestand, auf den wir zurückgreifen können. Aber wenn wir uns heute gerade die Data Economy anschauen, da sind wir auch noch am Anfang. Weil heute geht es ja sehr stark um wirklich hochdynamische Bewegungsdaten. Ne? Auch da werden wir weiter dazulernen und legen Produkte nach.
Digitalisierung, Megathema. Manchmal tut Digitalisierung und Transformation auch ein bisschen weh. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, große Marken. Mhm. Manchmal sind große Marken dann auch Teil eben nicht mehr der Zukunft. Ich spreche die Cebit an. Was nehmt ihr eigentlich mit? Nun ist es ja so, dass Scheitern oder andersrum gesagt Evolution oftmals auch harte Brüche erzeugt. Mhm. Das gehört einfach dazu. Mhm. Ist einfach auch spannend. Und in jedem Abschied ist ja auch immer ein Neuanfang mit drin. Mhm. Was nehmt ihr mit? Was ist euer Learning aus dem Cebit-Case? Mhm.
Also erstmal sozusagen glaube ich, dass die Absage der Cebit sicherlich so ein schockartiges Erlebnis war. Also zu erkennen, dass sozusagen unsere Produkte auch einen Produktlebenszyklus haben, der halt manchmal eben auch enden kann. Mhm. Wenn man sich kurz mal vor Augen führt, dass viele Menschen bei uns sehr, sehr lange im Unternehmen sind, ist es wahrscheinlich, fühlt sich das so ein bisschen an, als wenn das Baby, das geliebte Kind, was ja schon erwachsen ist oder sehr erwachsen, auf einmal nicht mehr da ist. Also das ist sicherlich ein schockartiges Erlebnis, was aber auf der anderen Seite sehr viel Raum hat, um da Positives draus zu ziehen. So, in der Analyse ist es extrem schwierig. Es gibt keinen einzigen Faktor, den man isolieren kann, sagen, genau deswegen ist es passiert oder genau deswegen. Es ist einfach, sind multiple Faktoren, die dazu führen. Mhm. Was wir daraus gelernt haben, ist, dass es heute bestimmte Branchen gibt, wo es eine super hohe Dynamik gibt. Gerade die IT-Branche hat eine extrem hohe Veränderungsdynamik. Das heißt, da scheint es nicht zu funktionieren, zu sagen, ich habe ein Konzept, was lange funktioniert hat, dieses fortzuführen. Und für uns selber lernen wir gerade daraus. Wir haben jetzt 7 neue Formate seit Absage der Cebit entwickelt, die uns in die Situation versetzen, okay, wie schaffen wir es denn, neue Formate zu entwickeln, schnell zu entwickeln, fast in so einem Ansatz sagen, ja, test and learn, ja. Wir haben vielleicht auch ein konkretes Beispiel für Hannover. Wir werden nächstes Jahr die PS Days machen. Das wird eine Show sein, die rund um das Thema Autoveredelung geht. Da rechnen wir mit 100.000 Leuten. Und da war ich selber so ein bisschen skeptisch. Schaffen wir 100.000 Leute? Ist ja schon mal. Und wir haben jetzt gesagt, wir haben vor 3 Wochen am Freitag so einen Testlauf gemacht. Mhm. Und wir haben sehr, sehr coole Leute intern gefunden, die dazu wirklich Lust haben und haben aber auch Social Media Testimonials gefunden. So ein JP, wer den kennt, die das promoten. Wir haben es geschafft, vor 3 Wochen, Freitagabend, 10.000 Leute zu finden, die aufs Gelände gekommen sind. Mhm, cool. Wir waren völlig überrannt. ja, sodass wir jetzt sehr zuversichtlich sind und verändern eben die Gangart, zu sagen, wir müssen so in so ein Co-Creation gehen. Also eben zusammen mit den Stars der Szene auch darauf zu hören, Kundenerlebnis, was wollen die eigentlich, was ist für die wichtig?
In Change-Prozessen gibt es ja so eine klassische Kurve, dass so nach dem Schock und wenn man dann so angekommen ist in der neuen Realität auch schnell so neue Energie aufgebaut wird und man bereit ist. Und wenn du sagst, dass ihr 7 neue Formate entwickelt habt, ist das auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung? Also so im Sinne von so Energien, die jetzt auch sich in neuen Themen entladen und damit sozusagen Mitarbeitern ja auch wieder das Thema Identifikation stiften, neuer Nährboden, neue Pflänzchen, die man da rausbringt.
Ja, es geht auch um Selbstvertrauen am Ende. Ne? Also man ist natürlich da am Boden, wie gesagt, zerstört, aber schon emotional ist das genau, was du sagst, ist man in einem Tal. Und das versuchen wir genau darüber. Ne? Die Menschen, die sozusagen diese Formate machen, haben, glaube ich, die brennen gerade dafür, für das, was sie tun. Unser Job ist aber, das in die Organisation zu tragen. Mhm. Ja? Weil nicht jeder, bei jedem kommt das an, aufgrund seiner Rolle vielleicht oder so, aber ist genau das zu sagen, hey, schaut mal, wir kriegen hier wieder was hin. Mhm. Und wir haben schon von diesen 7 Shows, haben wir schon, muss ich gerade überlegen, 2 oder 3 sogar schon absolviert. Und bewiesen, dass es funktioniert und funktionieren kann.
Und jetzt bist du ja Chief Technology oder Digital Officer. Jetzt hat das ja eine hohe psychologische Komponente. Ist das auch so ein bisschen deine Baustelle? Gehst du damit rein in diese Psychologie des Neuanfangs, so Motivation, Stimulation, intrinsische Motivation von Mitarbeitern?
Klar, ist ein massiver Bestandteil. Gar nicht jetzt per Rollendefinition, aber der ergibt sich per se. Und ich glaube eben, hatte ich ja vorhin mit dem Thema Angst etc., das ist eben Psychologie, die da ganz stark mitspielt. Und natürlich geht es genau darum zu sagen, okay, wie können wir euch die Angst nehmen? Wie können wir, schaut mal hier, was kann funktionieren?
Mhm. Okay, mitspielen. Wieder ein Stichwort für die nächste Platte. Welche spielen wir hier? Beziehungsweise wir spielen sie nicht, aber wir lassen uns überraschen. Was hast du mitgebracht?
Genau, ich habe eine Platte, das ist lustig, die kannte ich gar nicht mehr. Das Lied kennt man, Walk on the Wild Side, so von Jamie J. Morgan.
In dieser Falle.
Genau, den kannte ich gar nicht mehr. Habe ich heute Morgen nochmal bei Spotify, wir leben ja heute 2019, habe ich nochmal geguckt. Ich habe die mitgebracht, weil das vielleicht sozusagen ein Motto meines Lebens sein kann. Ja.
Walk on the Wild Side?
Ja, also,
du bist auf der Wild Side gewandelt?
Ich bin immer auf der Wild Side unterwegs.
Okay. Ist Transformation Wild Side? Muss man ein bisschen böse sein?
Ich glaube, ja, wenn der böse
ist. Also, oder ein bisschen.
Wild ist für mich nicht böse. Das wäre falsch.
Definier wild.
Also im Englischen sagt man ja Wild Duck, ja. Für Leute, die so ein verrückter Vogel. So, und das passt wahrscheinlich auch ganz gut zu mir. Und ich glaube, in diesem Transformationsthema geht es ja am Ende genau darum.
Ja.
Zu sagen, okay, mutig genug zu sein, um Dinge zu verändern, aber weise genug, um nicht übers Ziel hinauszuschießen. Ja. Das ist immer eine Gratwanderung.
Ja.
Aber es ist sehr, sehr notwendig, immer über das trainierte Maß hinauszugehen.
Ja. Und Walk on a Wild Side für dich ein Motto. Ich will ein bisschen auf das Thema Mitarbeiter nochmal kommen. Mhm. Also wir hatten es eben gerade gesprochen. Geht auch so ein bisschen in die Richtung New Work, so neues Denken. Was musst du denn den Mitarbeitern eigentlich vermitteln? Also die müssen ja auch ein bisschen neu lernen. Mhm. Manchmal muss man vielleicht sogar entlernen. Also erstmal versuchen, das abzuschütteln, was vorher immer so war. Was vermittelst du denen? Was sind so die neuen Führungsqualitäten oder was sind so die neuen Skills, die Mitarbeiter in der Transformation eigentlich entwickeln sollten?
Also ich bin natürlich überhaupt nicht perfekt, weit weg davon und lerne auch in dem Job gerade sehr, sehr viel. Ja? Und erlebe natürlich auch Dinge auch da, wo ich sagen muss, boah, da habe ich ihr versagt. Ja? Also es klappt halt eben nicht alles.
Lernst du selber viel?
Ja.
Also wir alle sind ja verpflichtet, lebenslanges Lernen und ich selber habe für mich auch so gedacht, so ich habe in den letzten 5 Jahren, glaube ich, mehr gelernt als 20 Jahre vorher. Geht dir das ähnlich?
Ja, ähnlich. Also es gibt natürlich sozusagen das erfahrensbasierte Lernen. Also wenn ich im Job irgendwas tue und ich etwas feststelle, das funktioniert oder eben nicht. Und dann gibt es natürlich das sozusagen reine Lernen. Ich bin Podcast-Junkie, glaube ich. Also ich höre wirklich sehr, sehr viele Podcasts und treffe die Leute häufig danach, ja, die mir gefallen. Und das ist das ist ja das Schöne, das ist ja auch ein Wesen sozusagen, was man als Digitalisierung bezeichnet. Mhm. Heute ist Wissen ubiquitär verfügbar, es kostet nichts mehr, du kannst dir überall alles aneignen. Mhm. So, und auf deine Frage, New Work, das ist ja zum Beispiel ein Beispiel daraus. Dieses lebenslange Lernen ist auch ein super Buzzword. Haben wir auch im Unternehmen, kam auch als Frage, die ich ganz toll fand von einem Kollegen, der ist 62 jetzt, hat dann wir hatten so ein großes Meeting des Bereichs, hat er gefragt, ja, hilf mir mal, wie kann ich denn eigentlich lernen? Du sagst ja hier, es wäre grundsätzlich sinnvoll, was kann ich denn tun? So, das ist erstmal super, dass jemand sagt, hey, ich gehe mal aus der Komfortzone, traue mich das zu fragen vor vielen Leuten. Und ich habe damals auch gesagt, guck mal, YouTube und Udemy, es gibt alles Mögliche an Themen, wo man eben lernen kann.
Mhm. Und was glaubst du, was sind so die Organisationsmodelle der Zukunft? Also müssen wir flache Hierarchien, das kennen wir ja schon immer. Jetzt gibt es ja viele Themen, die so auch als Buzzword rumlaufen. Was glaubst du, was ist so der richtige Ansatz, den du selber vielleicht favorisieren würdest, so in einer bestimmten Situation?
Also ich glaube, auch das ist hochgradig individuell, lerne ich auch gerade. Ich habe Teams bei mir, die sind, ich will gar nicht von weitersprechen, die sind in der Lage zu sagen, okay, ich möchte eigentlich eher Richtung laterale Führung, Richtung Selbstorganisation gehen oder machen das vielleicht. Mhm. Und es gibt andere Teams in anderen Kontexten, wo es eher so ist, weil das vielleicht so trainiert ist, sagen, nee, ich möchte eigentlich lieber so fast direktiv geführt werden. Ne?
Ja.
Und am Ende geht es auch darum, rauszufinden, okay, was möchte jemand? Was ist möglich? Es macht ja gar keinen Sinn, irgendeine Methodik jemandem aufzudrücken, wo man feststellt, der will das vielleicht gar nicht.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich das Zauberwort, wie man die so in die Köpfe der Menschen bringt. Mhm. Ne? Also mit welchem Tempo, mit welchem Verständnis, mit welcher Variation oder Modifikation. Welche Erfahrungen hast du denn da so gemacht in den letzten 3 Jahren? So bei knapp über 1200 Mitarbeiter,
ne?
Das ist ja doch ein relativ großes Kontingent. Was sind so deine Feedbacks, die du bekommst?
Also wir probieren natürlich einfach viele Dinge aus und stellen halt fest, was Dinge, die funktionieren, nicht funktionieren. Die lassen wir dann auch, wenn sie nicht funktionieren. Als Beispiel haben wir jetzt zum Thema, haben wir OKRs, auch so natürlich Buzzword, Objectives and Key Results, haben wir aber probiert oder probieren wir immer noch. Ne? Zu sagen, okay, ja, wie kann man denn eigentlich sagen, wir setzen uns Ziele, die wir erreichen wollen und woran messen wir denn, ob wir die eigentlich erreicht haben? Wo es natürlich nicht darum geht, wer hat wie viel Zeit investiert, sondern zu sagen, okay, woran kann ich erkennen, dass ich einen Schritt weiter gekommen bin?
Man muss vielleicht nochmal als kleinen Anschluss sagen, die Idee von OKR ist ja, dass man seine eigenen persönlichen Ziele in Kongruenz oder in Einklang bringt mit den unternehmerischen Zielen, sodass beide sozusagen Win-Win sind. Das Unternehmen kommt weiter und ich persönlich komme weiter.
Genau. Absolut. Und dass man eben sogar im Idealfall, soweit sind wir nicht, wenn man so etwas unternehmensweit macht, ja eine Transparenz hat. Also sagt, okay, alles, was wir, jedes Team tut, zahlt grundsätzlich auf das Unternehmensziel ein. Und wenn etwas nicht aufs Unternehmensziel einzahlt, muss es entweder einen sehr, sehr guten Grund haben oder man lässt es. Aber ich habe eben auch die Chance zu erkennen, welches Ziel hat denn jemand anders.
Wir haben ja gemeinsam in der Elbphilharmonie, glaube ich, auch erlebt, die New Work Trends. Also was kommt noch alles auf uns zu? Es gibt sehr viele Trends. Ich will dich mal fragen, was glaubst du, was sind die wichtigen, wirklichen Dinge? Was glaubst du, also ich mache mal so ein bisschen Hinweis, so Work-Life-Separation, Work-Life-Blending, was tippst du da? Wie werden wir arbeiten? So, was entwickelt sich da gerade?
Ja, auch super spannend. Hängt extrem davon ab, wiederum, welche Branche bin ich, wie reif ist das Unternehmen, wie groß ist das, habe ich eine Struktur, die dezentral ist, habe ich eine zentrale, also wenn ich eine Organisation habe, die per se dezentral ist, weil es viele Niederlassungen gibt. Ich war in einer anderen Firma, da kommen wir später vielleicht noch dazu, da hatten wir sehr dezentrale Strukturen. Da bin ich angewiesen auf mobiles Arbeiten. Das geht irgendwie gar nicht anders. Also ich glaube, es wird ein Blending geben zwischen Freizeit und Beruf. Und es wird sozusagen ganz wichtig sein, dass die Menschen sozusagen die Fähigkeit ausprägen, selber gut mit sich umzugehen. Also im Sinne von Achtsamkeit zu erkennen, okay, jetzt muss ich hier auch aufhören und da weitermachen. Das wird etwas sein, was kommen wird, denke ich. Also an solche Modelle wie Holokratie, da bin ich jetzt nicht sicher. Das gibt gute Beispiele, wo das funktioniert.
Das klingt immer sehr krass, ne? Aber man muss halt gucken, was man wirklich mitmacht. Also.
Absolut. Ne?
Man muss eins vielleicht nochmal sagen, Deutsche Messe AG 1200, ihr seid ja ein sehr internationales Unternehmen. Man darf jetzt nicht denken, ihr seid alle in Hannover. Das ist vielleicht nochmal eine Unterscheidung. Ihr seid in Hannover, glaube ich, ungefähr
700.
So 700. Ungefähr. Und der Rest ist in China, Indien. Also erzähl mal ein bisschen, ihr habt einen relativ hohen Grad an Internationalisierung auch. Da kommt vielleicht das Thema Digitalisierung auch zu Pass, weil man am Ende des Tages die Kommunikationsformen ja auch wechseln muss.
Genau. Also wir haben in Australien, USA, Kanada, China, Italien, Türkei, bestimmt irgendwas vergessen. Wir haben in ganz vielen Ländern Repräsentanten sowieso, aber da haben wir eigene Companies. Und ja, das ist natürlich ein Thema. Wir haben jetzt, weiß ich gar nicht, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, haben wir das Thema Videokonferenz eingeführt. Ja, und gesagt, okay, wir suchen einen Weg, sehr, sehr einfach Videokonferenzen zu machen. Das heißt, wenn ich die Notwendigkeit habe, dass man miteinander anders kommuniziert, Videokonferenz ist intensiver als eben Telefonie, da haben wir eine Lösung eingeführt, um das zu tun. Ja. Der nächste Schritt wäre eigentlich zu sagen, das ganze Thema Kommunikation und Kollaboration, wie arbeitet man zusammen? Sozusagen, wir stellen idealerweise eine Plattform zur Verfügung, die alle nutzen können.
Ja, bleiben wir mal bei dem Thema Kollaboration oder sogar Competition. Also so im Sinne von, eigentlich sind wir Wettbewerber, aber trotzdem arbeiten wir zusammen, also koordiniertes. Gibt es das? Arbeitet ihr mit anderen Messegesellschaften zusammen oder habt ihr andere Partner für die Zukunft?
Also das wandelt sich. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, aber viele Unternehmen kommen ja aus einer Situation des sehr starken Wettbewerbs. Also bloß nichts preisgeben und man lässt sich nicht reinschauen. Jetzt muss man eins sehen, dass das verändert sich ja auch durch Digitalisierung, wenn man in Open Innovation schaut oder solche Themen. Und wenn man in den Messekontext schaut, da haben wir ja fast eine Luxussituation. Wir haben ja eben nicht die Situation wie in anderen Branchen, dass da einer gucken kann und uns sozusagen das gleiche Produkt nachbaut und selber verkauft. Sondern was wir ja tun ist, wir stellen einen Marktplatz, ein Format zur Verfügung in einer Branche, was wir organisieren. Wir organisieren ja solche Events. Es gibt also gar nicht so viele Gründe, total wirklich so closed shop zu machen. Von daher, ich spreche mit vielen. Wir sind da im Austausch im Sinne von, was macht ihr denn? Ja. Erzählt mal. Ich glaube, dass die ganze Branche noch nicht so weit ist, zu sagen, wir machen jetzt mal wirklich was zusammen. Mhm. Das wird sich jetzt aber...
Würde dich aber reizen, glaube ich.
Ja, das, ich werde auch oft gefragt, warum man nicht was zusammentun. Ja, also das ist, glaube ich, eher eine Frage der Zeit.
Okay.
Gerade im digitalen Kontext bietet sich das ja mehr als an.
Ja.
Da entstehen immer mehr Sachen. Aber gefühlt sind wir in dem Digitalthema wahrscheinlich neben den Münchner Kollegen so am weitesten.
Ja.
So dass wir, dass es da Anknüpfungspunkte gibt.
Für so kooperative, kollaborative Themen ist ja immer Purpose ein guter Klebstoff. Mhm. Also gemeinsam etwas vielleicht fürs Klima zu tun, für eine bessere Welt etc. Das Wort Purpose im Sinne von, welchen Sinn stiftet eigentlich meine Arbeit, ist bestimmt bei euch auch ein Thema, weil es, glaube ich, überall ein Thema ist. Wie kannst du das vermitteln? Oder was ist so die Frage oder die Antwort auf die Frage, wenn ich jemand fragt, mit welchem Sinn versuche ich sozusagen im Sinne von Produktmesse zu arbeiten? Was antwortest du?
Na gut, der Hauptpurpose einer Messe ist ja, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Ne? Das ist der Purpose und an dem...
Das ist ja eigentlich eben gerade nicht wie Digitalisierung.
Ne? Ja, also, genau. Weil also das sozusagen mal als sinnstiftendes Element, an dem orientieren wir uns. Sagen, unser, wenn man das sehr abstrakt betrachtet, der Geschäftszweck von Messen ist, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Eigentlich nicht nur Menschen, sondern jemand, der was anbietet und jemand, der was sucht.
Mhm.
Und diesen Purpose kann man sehr gut in die digitale Welt verlängern. Mhm. Weil warum tun wir das nicht auch da?
Ja, ja.
Weil heutzutage passiert ja die Informationsbeschaffung nicht wie früher auf Messen, sondern die findet halt heute ja schon digital statt. Und das ist im Kern erstmal der Purpose, zu sagen, wir bringen Leute zusammen, wir helfen anderen Menschen, andere Menschen zu finden oder andere Firmen zu finden.
Das ist ja eine wirklich sehr gute menschelnde Komponente. Ne? Also in dieser Welt, in der Digitalisierung vielleicht gerne so mit anonymen Abläufen, automatisierten, künstlichen Intelligenzen daherkommt, seid ihr eigentlich tatsächlich in dem Sinne noch wirklich ein sehr, ja, wie soll ich sagen, handfester im wahrsten Sinne des Wortes Marktplatz. Ne?
Ja,
aber das ist ja eigentlich cool, ehrlich gesagt.
Ja, ich sage ja immer sozusagen, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, ich sage immer, wir haben das analogeste Geschäftsmodell der Welt.
Ja.
Ja. So, und deswegen, ich glaube auch sehr stark daran, dass dieses Geschäftsmodell grundsätzlich noch lange geben wird, im Sinne von, Menschen haben intrinsisch die Sehnsucht, sich zu treffen.
Ja, Roboter treffen sich nicht.
Genau. Die Frage ist natürlich sozusagen, in welchem Ausmaß, in welchem Scale passiert das?
Ja.
Wie ist das mit Reisekosten? Also es gibt viele Faktoren,
die beeinflussen. Also da ist das Kundenerlebnis wieder ganz
wichtig.
In welchem Rahmen das?
Absolut. Und von daher glaube ich, dass sozusagen das Geschäftsmodell an sich eine große Zukunft hat. Unser Job ist eben, das zu flankieren, vielleicht auch andere Geschäftsmodelle zu finden, die den Purpose bedienen. Eben nicht zwingend flankierend auf einer Messe, aber eben unterstützend. Aber ja, das ist ein menschliches Bedürfnis, sich zu treffen. Und wenn man jetzt nochmal schaut, es ist ja super effizient. Also wenn ich jetzt 10 Meetings habe und 10-mal irgendwo hinfahren müsste oder nur fünfmal telefonieren, ist Messe einfach mal 1000-mal besser, weil da treffe ich in sehr, sehr kurzer Zeit viele Menschen. Und per se bin ich ein großer Anhänger von noch ein Buzzword, aber Serendipity, also diese zufällige Begegnung, aus der etwas entsteht.
Ja, ja.
Und ich erlebe das selber ja sehr, sehr häufig und dafür sind Messen auch gut.
Ja.
Und wir müssen als Messe den Raum schaffen, dass sich Menschen idealerweise mit ähnlichen Interessenschwerpunkten treffen können. Zufällig. Dann haben wir einen guten Job gemacht.
Super. Ich will das Scope nochmal ganz kurz aufmachen. So eine Messe ist ja wie eine kleine Stadt, eine temporäre Stadt. Und wenn man jetzt aber mal auf das Städtethema kommt, du bist eigentlich in Hamburg, bist bekennender Hamburg-Fan, bist aber jetzt hier in Hannover und es verträgt sich auch alles ganz gut, aber du bist viel auch unterwegs, lernst andere Städte kennen oder so. Kann man eigentlich auch Städte transformieren? Gilt das, was man für eine Messe temporär macht, kann man das auch langfristig in Infrastruktur, in Ausbildung von Städten bringen?
Ja, ich glaube schon, das erleben wir ja auch, ne? Wenn man schaut. Also wir haben ja auch eine kulturelle Veränderung innerhalb der Städte. Ne? Wenn man, also sozusagen, es gibt ja Klischees über Städte, ja, in Stuttgart, Beispiel Kehrwoche, ja, total spießig und so weiter. Auch diese Stadt wandelt sich total und die wandelt sich natürlich hauptsächlich erstmal dadurch, dass sozusagen wir einfach die Städte explodieren. Das heißt, kommen immer mehr Menschen dahin.
Wir haben ein Riesenwachstum. Also 2050 werden 75% aller Menschen in Städten
wohnen. Genau, ne? Riesenwachstum. Mhm. Das sorgt alleine dafür, dass diese, das ist vielleicht auch schade, dass diese kulturellen Eigenheiten sozusagen eher dann unterrepräsentiert sein werden. Aber im Positiven gedacht, verändert das Städte, verändert das Stadtbild. Und ich glaube sehr stark, dass das so ist. Und wenn man die Städte anguckt, es gibt Digitalisierungsinitiativen in verschiedenen Städten. Ich habe heute jetzt gesehen, dass man in Hamburg sogar online, in Hannover weiß ich leider gar nicht, online eine Anzeige aufgeben kann. Es gibt die Online-Polizeiwache, das wusste ich gar nicht. Also es gibt irgendwie Maßnahmen, die eher regulatorisch fast sind, die das
Wir haben jetzt eine Müllmelde-App, so dass man mitgucken kann, wie die Stadt sauber gehalten werden kann.
Also, super.
Also reizt dich das? Also würde dich das reizen, aus einem Company-Hacker ein City-Hacker zu werden?
Ja, klar. Also und ich finde, by the way, Hannover auch super. Ne? Also ich habe ja Abitur hier um die Ecke gemacht, in der Region. Ich sage jetzt nicht, woher. Das ist fußballtechnisch dann schwierig. Jeder versteht die Andeutung.
Ja, okay.
Ich habe auch auf meinen Platten ein Preisschild von der Firma Salzmann, wer die noch kennt.
Oh Mensch, ja, die kenne ich tatsächlich
Siehst
auch.
Siehst du? So, von daher finde ich Hannover tatsächlich super, super spannend. Und durch unsere Eigentümerstruktur haben wir natürlich auch Austausch mit Bürgermeister und Minister und so weiter. Von daher, auch hier passiert viel und ich glaube, dass Hannover eigentlich eher so eine unterbewertete Stadt ist. Ja? Also im Sinne von sozusagen an dem Image kann man noch arbeiten, aber ich glaube, Hannover hat viel mehr zu bieten, als sozusagen das klischee-mäßig wahrgenommen wird.
Und es läuft ja auch eine ganze Menge. Aber wenn du der guten Fee gegenüberstehen würdest, welche Stadt ist so deine Stadt? Also klar, jetzt Hamburg so. Gibt es eine andere Stadt, die du so als Benchmark vielleicht nennst? So im Sinne von Singapur oder guckt euch mal im Silicon Valley XY?
Ja, gut, das ist natürlich extrem schwierig, in welchem Kontext man das anschaut. Ne? Ich halte das immer für schwierig, also sozusagen, wenn wir jetzt hergehen und sagen, Hannover, wir vergleichen uns jetzt mal mit Shanghai oder mit Foshan oder ist fast egal. Ja, das ist ein Vergleich, den brauchen wir eigentlich gar nicht anzustellen. Ne? Sondern am Ende geht es, glaube ich, darum zu schauen, okay, welchen Aspekt schaue ich gerade an, wo läuft der besonders gut und kann ich den auf meine Stadt übertragen.
Da sind Städte dann wieder genauso individuell wie das Thema Mitarbeiter oder wie Companies
sozusagen. Ja, und Städte haben natürlich sozusagen noch festere Strukturen, weil eine Stadt besteht ja also neben den Menschen, die da sind, auch aus dem Städtebau, der da ist. Den kann ich ja nicht verändern. Da haben natürlich diese Satellitenstädte in China vielleicht einen Vorteil, weil sie es neu machen können, was aber auch nicht immer positiv ist und vorteilhaft. Aber man kann Städte eben schon entsprechend entwickeln. Ne?
Okay, so spannend. Letzte Runde. Leg noch mal eine neue Platte auf.
Mach ich. Und zwar habe ich DJ Jesse Jeff und The Fresh Prince. Den habe ich viel gehört früher.
Ja.
Der
Fresh Prince kennt man ja auch unter anderem.
Ja, der ist ja Schauspieler und man kennt den ja.
Absolut.
Man in Black etc.
Ja.
Und das ist Parents Just Don't Understand. Und das ist auch so ein bisschen Synonym meiner Jugend.
Also wir haben immer Summertime.
Ja, ich auch. Habe ich auch erst überlegt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das da drauf ist sogar. Nee, ist auf einer anderen. Da hatte ich die aber auch in der Hand. Summertime, Riesensong. Höre ich wunderbar gerne.
Warst du denn Hip-Hopper? Das ist ja kurz.
Ja, ich war auch Hip-Hopper. Also so NWA da oben. Sagen wir so, das passt auch zu meiner Rolle.
Ja.
Ich bin sehr schlecht festzulegen auf eins. Ich habe halt also von Prince über Hip-Hop, über Pop, über Klassik so relativ viel immer gehört. Aber ich habe natürlich auch so eine Hip-Hop-Vergangenheit,
Das ist so eine generalistische Idee, auch vieles miteinander zu verweben. Also Cross-Innovation oder andersrum gesagt, so vieles in eine Rezeptur zu bringen. Also in deinem Kopf ist dieses verbindende Moment schon immer drin gewesen. Ob es Musik ist oder ob es Themen sind oder so?
Ja, wahrscheinlich ja. Das ist ein Thema, was mich natürlich selber immer sehr beschäftigt, in Reflexion sagen, warum sind Dinge eigentlich so, wie sie so sind? Ja. Und so ein bisschen bin ich fast so, also das heimatlos. Ja. Ich bin in Österreich geboren, Österreich aufgewachsen, da in der anderen Stadt hier um die Ecke zur Schule gegangen, da aber gleich weg, habe hier in fast jeder Großstadt gelebt, war im Ausland und so weiter.
Okay.
Was ein Stück weit eben auch zu dieser Rolle führt. Ja.
Okay.
Also kann man jetzt negativ auslegen, kann sagen, ich habe keine Homebase. Das könnte man durchaus auch sagen. Sehe ich gar nicht so. Aber es fällt mir sehr, sehr leicht und ertappt mich oft dabei.
Mhm.
Ich war jetzt in Moskau, habe mich selber dabei ertappt, darüber nachzudenken, okay, wie wäre es eigentlich hier zu leben? Also wie lange bräuchte ich für Kyrillisch und so weiter, was fast ein bisschen schizophren ist.
Ja. Der Anpassungstest. Ein
bisschen paranoid, sozusagen. Und das gilt vielleicht auch für Musik. Und auch heute, ich habe jetzt hier, ich habe gesehen, ihr habt AC/DC hier, habe ich gehasst früher.
Ja.
Jetzt habe ich AC/DC mal gehört, dachte, boah, was für eine geile Musik.
40 Jahre Highway to Hell gerade gefeiert.
Ja, und mein Zugang war in Argentinien die ersten zwei Live-Konzerte nach 15 Jahren Pause.
Ah, okay. Ja, mit dem Konzert haben wir angefangen, jetzt hören wir fast auf, aber einmal müssen wir noch in die Zukunft springen, weil Zukunft ist ja dein Thema.
Gerne.
Ich möchte dich gerne entführen in das Jahr 2025, das ist jetzt gar nicht so weit weg, aber da wir ja in einer exponentiellen Geschwindigkeit uns gerade verändern, wer weiß. Also, fangen wir mal ganz klein an. Hannover ist 2025 eine Stadt, die...
Die weiter Innovation treibt. Ich glaube, es wird die ersten autonomen Busse geben. Ich glaube, Hannover wird stark gewachsen sein bis dahin, einwohnermäßig, was die Stadt dann wiederum vor Herausforderungen stellt. Das wird sehr spannend werden. Und ich glaube, Hannover spielt wieder in der Bundesliga.
Okay, das klingt schon mal nicht schlecht. Im Jahr 2025 arbeiten wir
selbstbestimmter, mobiler und hoffentlich sozusagen trotzdem fokussiert.
Okay. Kundenerlebnisse im Jahr 2025 sind vor allem
auf den Kunden ausgerichtet und nicht auf sozusagen das Unternehmen, sozusagen den Anbieter oder ähnliches und sind wahrscheinlich hochdynamisch, also hochindividuell.
Okay. Im Jahr 2025 werden sich digitale Techniken
weiterentwickelt haben. Ich glaube, es wird dann so zwei Trends geben. Es wird so einen Sättigungseffekt geben, was so Social Media Kommunikation etc. angeht. Das wird wahrscheinlich erstmal zu einer Sättigung führen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite werden die Techniken deutlich weiterentwickelt sein. Wir sehen, haben wir heute schon ein Gefühl dafür über Siri und so weiter. Was kann man über Sprache machen? Und ich glaube, die Techniken werden noch weiter dafür sorgen, uns das Leben leichter zu machen.
Im Jahr 2025 werde ich
ein einstelliges Golfhandicap haben.
Okay, ja super. Sag mal, letzte Frage, weil Digitalisierung und mich interessiert das und mich beschäftigt das auch und auf manchen Festivals zum Beispiel wie bei der letzten Next in Hamburg, da geht es schon immer eher darum, wie viel Digitalisierung braucht das eigentlich noch? Wie viel Mensch kann das noch vertragen? Wie ist da so deine Einstellung? Gibt es eine Renaissance des Humanismus, weil wir irgendwann der Technik müde werden?
Ja, das ist also die zentrale Frage der Zeit, ne? Mit Ethik gekoppelt, da gibt es noch verschiedene Aspekte. Ich glaube, hatte ich vorhin angedeutet, der Kern wird sein, wir müssen lernen, bewusster mit uns selber umzugehen und bewusster zu entscheiden, was tue ich jetzt und was tue ich jetzt nicht und nicht das einfach so passieren zu lassen. Aha. Wenn wir das nicht schaffen, wird es definitiv sozusagen diesen Überdruss geben und dann könnte Humanismus wiederkommen. So ansatzweise können wir das ja erkennen, sozusagen bei den jungen Leuten, ne, was so Thema Beziehung, Ehe etc. Mhm. Da gibt es ja auch, sagen wir mal, zwei sehr interessante Richtungen. Ich glaube aber nicht, dass dieser Techniktrend aufhören wird, weil dafür ist die Dynamik, wie sich neue Dinge entwickeln, viel zu hoch. Frage ist, wird das noch zunehmen an Dynamik? Und die Kunst wird es sein, das aber positiv für uns als Menschen, als Menschheit zu nutzen. Ne?
Eins ist sicher, es bleibt spannend. Transformation wird kein Ende haben, aber unser Gespräch hat in diesem Falle eins. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und wenn Sie Lust haben, weiterhin en vogue zu sein, dann bleiben Sie uns treu und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überweg.